stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen. Vereint mit Gott ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unserer Stadt gemartert und zerschlagen, die Sünde
Das
Gott ist die Liebe, lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist,
nicht
schrecken und entzücken. Am Kreuz erblicken.
Seh ich dein Kreuz,
den klugen dieser Erde, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei's doch nie,
so sei's doch
allen frechen Spotte.
Pilatus sprach zu den Juden: Seht, euer König. Sie schrien: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Da fragte Pilatus sie: Soll ich denn euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die heißt Golgatha. Das ist übersetzt Schädelstätte. Dort kreuzigten sie ihn. Pilatus aber setzte eine Aufschrift auf das Kreuz: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Das lasen viele Juden, denn dieser Ort war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Latein und Griechisch. Da beschwerten sich die hohen Priester bei Pilatus und sagten: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, er sei der Judenkönig. Pilatus aber erwiderte ihnen nur: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Das war in der dritten Stunde. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zur Rechten und einen zur Linken. Und die vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha! Der dir den Tempel abbrechen willst und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester und Schriftgelehrten verspotteten ihn und sagten: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König Israels, dann steige er doch herab vom Kreuz, damit wir es sehen und glauben. Zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zur 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige, die dabei standen und es hörten, sagten: Er ruft Elia. Da ging einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach: Lasst mal sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Als es schon Abend wurde, und weil Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt war.
Augen dich erbärmlich richten zu.
Pilatus irrte sich auch. Darüber werde ich gleich noch mehr sagen. Die hohen Priester irrten sich. Die Wehklagenden am Wegesrand, von denen Lukas uns berichtet, was ich heute nicht gelesen habe, irrten sich. Denn Jesus spricht zu diesen Frauen, die über ihn weinen: Weint nicht über mich, weint über euch selbst. Nun betrachten wir den Irrtum des Pilatus im Blick auf seine Inschrift, die er machen ließ. Oft haben ja kleine, scheinbar unwichtige Dinge doch eine sehr große Bedeutung. So zum Beispiel dieses Schild mit der Aufschrift INRI, so kennen wir das ja in Abkürzungen, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, also Jesus König der Juden. Was hatten sie geschrieben vor Pilatus? Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Die Ablehnung des wahren Königs, dem Jesus war, der wahre König Israels, die hatte es schon früher einmal gegeben, Jahrhunderte vorher. Da waren die Israeliten sich einig geworden, den Propheten Samuel zu bitten, ihnen einen König zu geben, wie alle Völker ihn haben. Sie wollten einen König, der zum Anfassen war, einen ihresgleichen, ein Mann aus dem Volk, einer auf Augenhöhe, einer, wie sie sagten, der unsere Kriege führt. Und Gott sagte zum Propheten Samuel, dem das nicht gefiel: Sie haben mich verworfen, dass ich nicht König sein soll über sie. Und dann lässt er das Volk warnen, aber sie schlagen alle Warnungen in den Wind. Sie wollen einen König haben, der ihre Kriege führt, einen Menschen aus dem Volk. Aber das Schlimmste daran war, dass sie riefen: Gib uns einen König, dass wir seien wie alle Heiden. Ja, das genau sollten sie ja eben nicht sein wie alle Heiden, ne? Sondern ein herausgehobenes Volk. Ein Volk von Gottes Eigentum zum Zeugnis in dieser Welt. Zum Zeugnis für den lebendigen Gott. Dafür hatte Gott sie erwählt. Nun gut, Gott gab ihnen Könige. Und die Geschichte der Könige, wenn wir sie lesen im Alten Testament, ist eine lange und traurige Geschichte von Versagen, von Schuld, von Machtmissbrauch. Die Hoffnung des Volkes konnte das Königtum in Israel nicht erfüllen. Nun hatte Gott ihnen Jesus gesandt. Jesus war ein Mensch, ein Mann aus dem Volk, einer von ihnen. Und doch schreibt Johannes am Anfang seines Evangeliums, dass in diesem Jesus eben Gott selbst in Menschengestalt unter seinem Volk erschienen war. Am Anfang war das Wort, nicht? Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, schreibt Johannes. Alles ist durch dieses Wort geschaffen. Und wir haben es vielleicht noch im Ohr von den Weihnachtstagen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass in diesem Jesus man das Angesicht und das Wesen des lebendigen Gottes sah. So hatte Gott nun also einen Weg gefunden, selber König des Volkes zu sein und ihnen doch auch einen Menschen ihresgleichen zu geben. Ist das nicht genial? Ein König zum Anfassen, ein Mann aus dem Volk, einer, der ihre Kämpfe führt. Hatte Jesus nicht sehr viele Kämpfe für Menschen ausgefochten? Für Besessene, die er befreite? Für Kranke, die er heilte? Ausgegrenzte, niemanden am Rande der Gesellschaft wieder hineingeholt ins Leben? Sogar Tote erweckt. Und nun wollten sie diesen König auch nicht haben. Er war nicht nach ihrem Geschmack. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Noch einmal eine Verwerfung. Das Kreuz, an dem Jesus starb, versinnbildlicht gewissermaßen beide Ebenen. Die horizontale. Sie wollen einen König aus dem Volk. Die Horizontale wird durchkreuzt durch die Vertikale. Gott sagt, ich will König sein. Beides ist in Jesus da. Und sie schlagen ihn ans Kreuz, an eben dieses Kreuz. Und da hing er nun, der wahre König. Aber in Wahrheit hing er deswegen dort, weil er unsere Kämpfe kämpfen wollte. Denn der entscheidende Kampf für sein Volk und für alle, die an ihn glauben, ist der Kampf gegen die Macht der Sünde, des Verderbens, des Todes. Und den nahm Jesus auf. Den Kampf, den kein Mensch von uns, niemand, je gewinnen kann, den gewann er. Sowohl Pilatus als auch die hohen Priester täuschten sich hier sehr in dieser Geschichte mit dem Schild. Pilatus täuschte sich, weil er nicht wusste, dass Jesus eben nicht alleine König der Juden war, sondern König der Welt. Pilatus ahnte nicht, dass er eines Tages vor diesem König sich wird beugen müssen. Er hatte das Schild als Spott gemeint, als Denkzettel vielleicht auch für die Juden, die so penetrant waren und ihn früh am Morgen schon genervt hatten mit einem Prozess, den er völlig sinnlos fand. Wollte ihn eigentlich freilassen, dann machen sie so einen Aufstand, dass er ihn dann überantworten muss. Vielleicht hat er gedacht, da haben sie es nun. Die Hohenpriester legen Beschwerde ein, sie täuschen sich in ihrem Widerspruch. Sie sahen nicht, dass dieser König zugleich das Opferlamm war. In Jerusalem wurden in diesen Stunden die Passahlämmer geschlachtet. Man gedachte an den Auszug aus Ägypten, Gottes große Befreiungstat. Nun starb am Kreuz das wahre Passahlamm, Jesus, durch den Gott alle in die Freiheit hineinführt, in die Freiheit von Sünde und Tod, die ihm angehören. Die Spötter unterm Kreuz irrten sich auch. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Sie riefen: Der, der den Tempel abbrechen willst und in 3 Tagen aufrichten, hilf dir nun selbst. Jesus hatte vor einiger Zeit den Pharisäern, die von ihm ein Zeichen forderten, damit er seine Vollmacht beweise, gesagt: Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen, wieder neu errichten. Dieses Wort war ein Skandal. Es geisterte im Volk herum, es kommt auch im Prozess vor, an 2 Stellen sogar und hier jetzt auch am Kreuz. Aber Jesus hatte in diesem Satz sinnbildlich gesprochen. Es war eine sinnbildliche Aussage. Schauen wir zunächst einmal den Tempel an, an den alle dachten. Den Tempel aus Stein von Herodes gebaut, mit so riesigen Steinquadern, ein imposantes Bauwerk. Dieser Tempel sollte eigentlich ein Ort sein der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Ein Ort der Versöhnung. Dort wurden die Sündopfer dargebracht. Das große Versöhnungsfest, wo die Schuld eines ganzen Jahres vom Volk genommen wurde, sinnbildlich in der Opferung des Sündenbocks. Aber Jesus hatte gesehen, dass dieser Zweck nicht mehr erfüllt wurde. Darum hatte er die Händler hinausgetrieben und die Geldwechsler und gesagt: Dieses Haus sollte ein Bethaus sein, ein Bethaus für alle Völker, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Räuberhöhle, das bedeutet ja, hier wird Gott gestohlen, was ihm gebührt, nämlich wahre, wirkliche Anbetung. Ein Tempel, der seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Wie auch, dort wirken Menschen, die selber voller Ungerechtigkeit sind. Menschen, die habgierig und ehrsüchtig sind. Die dort hineingehen, mit ihrer ganzen eigenen Unreinheit und Eitelkeit dort einen Dienst verrichten. Dieser Ort musste zwangsläufig zu einem Ort äußerer Religion und Heuchelei verkommen. Die Zeit dieses Tempels war abgelaufen. Das wusste Jesus und er kündigte deswegen die Zerstörung des Tempels auch an anderer Stelle. Aber hier sprach er doppeldeutig, als er sagte: Brecht diesen Tempel ab. Der Apostel Johannes sagt uns in seinem Evangelium, dass die Jünger Jesu erst nach Ostern verstanden, was Jesus eigentlich gemeint hatte. Dass er nämlich vom Tempel seines Leibes gesprochen hatte. Wie hatte er das gemeint? Noch einmal zum Tempel in Jerusalem. Gott hatte dem Volk Israel gesagt: Dort im Tempel will ich mich von euch finden lassen. Nur an diesem Ort. Opfert nicht auf allen Bergen und Hügeln, wie die Heiden das tun, sondern an diesem einen Ort. Da will ich meinen Namen wohnen lassen. Dort sollt ihr zu mir beten, mich anrufen. Und ich will mich von euch finden lassen. Das war der alte Bund. Der Bund vom Sinai, wo Mose die Gesetze brachte. Nun war aber Gott selber in Jesus mitten unter die Menschen gekommen. Und Johannes schreibt, dass in Jesus die Menschen das Angesicht Gottes, sein Wesen, sahen. Und Jesus richtete einen neuen Bund auf. Wir haben es gestern Abend in Dorna gefeiert, Einsetzung des Abendmahls. Jesus nahm den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt, nun war Jesus der wahre Punkt, wo Menschen Gott begegnen und nicht mehr ein Haus. In Jesus werden wir wahrhaftig mit Gott versöhnt. Nicht das Blut von Opferlämmern oder einem Sündenbock kann uns reinigen, sondern das heilige Blut Jesu. Durch Jesus dürfen wir wirklich vor das Angesicht Gottes kommen, vor seinen Thron. Und das ist dann kein äußerlicher Gottesdienst mehr, der in Kirchen oder in einem Tempel stattfindet, sondern das ist ein geistlicher Gottesdienst. Wie Jesus einer Frau, einer samaritanischen Frau, die ihn gefragt hatte, wo ist eigentlich der richtige Ort, Gott anzubeten? Mein Volk hat diesen Tempel und ihr Juden habt den Tempel in Jerusalem. Wo ist der richtige Ort, nicht? Und Jesus antwortete ihr, die Gott wahrhaftig anbeten wollen, müssen ihn im Geist anbeten und in der Wahrheit, weder dieser Ort noch dieser. Also, Jesus gab seinen Leib am Kreuz hin, dort wurde dieser Leib gebrochen oder abgebrochen, weil er das Opferlamm für unsere Sünden wurde. Das wussten diese Spötter aber nicht. Sie sahen alles nur oberflächlich. Und das heißt, vor ihren Augen, genau vor ihren Augen, unter ihrem Spott, geschieht genau das, was Jesus gesagt hat. Sie brechen diesen Tempel seines Leibes ab und nach 3 Tagen wird er ihn wieder aufgerichtet haben in seiner Auferstehung. Ein geistlicher Tempel tritt an die Stelle des steinernen Tempels. Denn die Apostel sagen, dass die Gemeinde Jesu, die sich versammelt in seinem Namen, nun ein Tempel des heiligen Gottes ist und er ist in ihrer Mitte. Wie Jesus sagt, wo ihr euch versammelt in meinem Namen, bin ich mitten unter euch. Ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen. Und noch ein zweiter Irrtum dieser Spötter, sie dachten, Jesus könnte sich nicht helfen. Wisst ihr, ich glaube, dass es im Allgemeinen so ist. Die Worte eines jeglichen Spötters sprechen gegen ihn selbst. Was sagen die Hohenpriester? Sie sagen, anderen hat er geholfen. Sie wussten das. Sie wussten, dass er anderen geholfen hatte. Warum hatten sie ihn dann gekreuzigt? Mussten sie ihnen das nicht selber komisch vorkommen? Nun zu spotten und zu sagen, anderen hatte er geholfen, hatte die Macht. Jetzt steig runter vom Kreuz. Sie täuschten sich. Er hätte es gekonnt. Er wollte nicht. Und warum wollte er nicht? Weil er helfen wollte. Helfen. Wo kein Mensch sich selber helfen kann. Und deswegen hing er dort, weil er sein Leben hingeben wollte, auch für dich. Auch für mich, zu deiner Erlösung. Der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe als ein Lösegeld für viele. Zu deiner und meiner Erlösung. Willst du dir helfen lassen? Das ist die Karfreitagsfrage, nicht? Willst du dir helfen lassen? Oder soll es über deinem Leben am Ende heißen, anderen hat er geholfen, weil du nicht geglaubt hast? Oder möchtest du vor Gott stehen und sagen, mir hat er geholfen? Mir hat er geholfen. Wäre doch eine Tragödie, wenn es über deinem Leben hieße, anderen hat er geholfen. Dann übergib dich ihm mit deinem ganzen Leben, mit allen Pleiten, Pech und Pannen und aller Schuld und allen Fragen und allen Zweifeln, die da sind und Ungereimtheiten und nimm ihn an als deinen Erlöser. Dann ist wirklich Karfreitag für dich, sondern